aus meiner Sicht braucht es diese Rückbesinnung auch in Europa. Wo führt uns dieser importierte American Way of Life eigentlich hin? Was können wir von unseren Urgroßeltern, Urgroßmüttern erlernen oder wieder entdecken, das eigentlich im Einklang mit einem klimafreundlicheren Leben steht?
Never waste a good crisis. In diesem Sinne, hallo, herzlich willkommen beim Chaos Monkey Talk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Serie vom Chaos Monkey Talk. Mein heutiger Gast kommt passend und zeitgerecht, nachdem in Glasgow die Klimakonferenz war, aus dem Thema Klima. Nämlich, ich habe den Leiter der Klimastabstelle und Stadtklimakoordinator von Linz, Oliver Schrutt, bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Oliver.
Ja, hallo Günther, grüß dich.
Oliver, ich habe ja gerade deine Rolle, deine Aufgabe mal kurz genannt, also Klimakoordinator von Linz. Wie kann man sich eigentlich deine Arbeit vorstellen? Bist du so etwas wie ein Robin Hood, der quasi die Umwelt- oder Klimaaktivisten in Linz koordiniert? Oder wie kann man sich das vorstellen als Bild?
Mhm. Ja, mit den Klimaaktivistinnen und Aktivisten habe ich natürlich ab und zu auch Kontakt und Austausch. Bei mir geht es aber weniger um das, was zivilgesellschaftlich auf der Straße passiert, sondern meine Aufgabe bei der Stadt Linz ist es auch, die Stadtpolitikerinnen und Politiker zu begleiten, zu unterstützen, dass wir kommunal als Gemeinde unsere Emissionen hinunterbringen und auch mit den Auswirkungen des Klimawandels bestmöglich umgehen können.
Du sagtest, dass wir als Stadt Linz die Emissionen reduzieren können, aber Klima sind ja zwei Sachen. Das eine ist, es ist ein hochkomplexes System. Also selbst wenn wir hier in Linz alles runterfahren würden, von Emissionen sind wir ja abhängig auch noch von anderen, weil das Wetter bringt ja auch die Emissionen mit. Und gleichzeitig ist das System ja extrem komplex von Hause aus. Kann man das überhaupt koordinieren? Also ganz einfach gesprochen.
Also du sprichst eigentlich schon eine Gretchenfrage an, die mich eigentlich tagtäglich beschäftigt. Ja. Also die Klimakrise oder Klimawandel ist ja ein irre großes Querschnittsproblem. Das fängt an bei der Art und Weise, wie wir uns bewegen, wie wir Mobilität gestalten, wie wir konsumieren, wie wir Nahrungsmittel beziehen, wie wir unsere Wohnorte, unsere Wohnungen, Häuser heizen, wie wir Dinge fertigen, bis dahin, wie wir unsere Freizeit gestalten. Es ist quasi irre, irre komplex, wie wir die Gelder einsetzen, global und auf lokaler Ebene. Natürlich hat diese Koordination Grenzen, aber bei uns ist es ganz wichtig und das ist auch so meine Aufgabe in der Stadt Linz, dieses Thema so zu verteilen, bei uns in den Fachabteilungen, sprich in der Verkehrsplanung zum Beispiel oder in der Stadtplanung generell, bei der Gesundheit und Sport, dass wir in der Daseinsvorsorge für alle Linzerinnen und Linzer auch unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und das Schwierige an der Sache ist, und da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen, ist es, dass wir dieses globale Bild haben. Wir haben Linz trägt, wenn man mit der Föst das gemeinsam zusammenrechnet, so ein bisschen über 10% zum Gesamtemissionsausstoß von ganz Österreich bei. Und wenn wir jetzt nur als Stadt alleine klimaneutral werden würden, also so viel Emissionen ausstoßen, wie auch wieder gebunden werden kann, und der Rest um uns herum und der Rest der Welt würde das nicht machen, wird es praktisch keinen Effekt haben. Und das ist immer dieses ganz, ganz Schwere, mit dem ich auch konfrontiert bin, so im Sinne, ja, hat das jetzt eigentlich einen Sinn, wenn wir in Linz da was machen? Und da ist so meine Standardantwort so, ja, natürlich jeder und jedes Land, jede Stadt muss da einen Beitrag setzen, weil das Problem ist, Klimakrise ist nur im Kollektiv lösbar. Und auch länderübergreifend muss da gearbeitet werden. Und wir haben eigentlich in Wahrheit gar keinen Ausweg, das nicht zu machen.
Du hast jetzt selber angesprochen, das ist quasi ein globales Problem. Das heißt, wir müssen, ich sag mal, think global, aber act local, für uns erstmal als Maßstab festhalten. Auf der anderen Seite, ich hatte eingangs ja schon in einleitenden Worten gesagt, wir hatten ja zuerst Rom G20-Gipfel, dann sind die Damen und Herren gleich rüber nach Glasgow zum UN-Klimagipfel. Und dort hätte ja oder wurde, ich weiß nicht, wie du es siehst, ja das globale Denken bezüglich Umweltschutz ja praktiziert. Die einen nennen diesen Gipfel in Glasgow einfach als historischen Kompromiss. Also das ist schon mal für mich ein Wortgebilde, was als solches schon schräg ist. Und die NGOs vor allen Dingen sagen, wir sind total enttäuscht. Mhm. Wie siehst du denn die Ergebnisse von Glasgow?
Ich sehe sie eher enttäuschend, weil was ist in Glasgow passiert? In Glasgow hat man in Wahrheit sich wieder einmal nur auf das, was eigentlich in Paris 2015 auch schon besprochen wurde, geeinigt. Was vielleicht positiv hervorzuheben ist, ist dieses Commitment zur stärkeren Wiederaufforstung global und auch, was schon auch positiv ist, ist dieser Fokus mehr auf den gemeinsamen Kohleausstieg. Also das sind positive Aspekte. Aber natürlich, warum bin ich enttäuscht? Weil trotzdem zu wenig vorangeht. Also wir sehen, es sind eigentlich immer, diese Konferenzen laufen immer recht ähnlich ab. Das ist sehr ermüdend. Wie gesagt, das ist auch nicht leicht. Das ist auch für die Diplomatie schwer, auf einen Zweig zu kommen. Und da kann ein Player oder eine Playerin, wenn nicht alle an einem Strang ziehen, das ist beim Klima das Problem, wird es kompliziert und man kommt nicht weiter. Beispiel, ich glaube jetzt in Glasgow war es ja aktuell so, dass auch einzelne Länder des globalen Südens mehr Gelder und Finanzmittel verlangt haben von den historischen Verursachernationen, auch von USA, Europa, weil natürlich, da kommt diese Klimagerechtigkeitsfrage ins Rollen, die sind natürlich viel stärker gerade betroffen als wir. Also da geht es wirklich um Dürren, um Überschwemmungen und in einem Ausmaß, wie wir uns das eigentlich jetzt in Europa Gott sei Dank noch nicht miterleben müssen. Und da geht es darum, denen auch eine Hilfe zu geben. Und bevor man überhaupt in die Verhandlungen kommt zum Thema, wie dekarbonisieren wir, müssen zuerst dann auch diese Fragen geklärt sein. Und das, da bringt halt jeder Akteur bringt da Forderungen ein. Und dass man wirklich da an einem Strang zieht, ist schwer. Drum vielleicht kann man es nachvollziehen, dass es hier historischer Kompromiss genannt wird. Mhm. Weil trotzdem, es ist nicht selbstverständlich, dass man das überhaupt schafft, dass Weltgemeinschaft sich da einen Konsens zu haben. Ich sage das immer sehr gern, dieses Beispiel, wenn die Frage ist, warum geht nichts weiter oder warum ist es so schwer und warum ist man dann auch so enttäuscht. Dass man auf den Klimawandel reagieren können, dass wir Klimaschutz betreiben können, ist ja in Wahrheit eine große These. Wir haben es ja noch nie beweisen müssen. Wir müssen es jetzt beweisen. Und es gibt jetzt keine Erfahrung, wo wir zurückblicken können in die Weltgeschichte, wo uns das schon geglückt ist. Wir sind zum ersten Mal da mittendrin dabei. Und da erleben wir einfach, dass dieses ins Tun kommen so irre schwer ist. Das ist auf Stadt-Linz-Ebene schon schwierig. Das ist im persönlichen Leben schwierig. Und das potenziert sich natürlich dann auch auf, wenn man sagt, das müssen jetzt wirklich Staaten miteinander aus unterschiedlichen Entwicklungsstufen da miteinander einen Weg beschreiten. Aber grundsätzlich bin ich enttäuscht.
Mhm. Naja, vor allen Dingen historisch vielleicht auch von der Warte her, dass ja dieser Kongress in Glasgow ja nicht der erste ist, sondern du hattest selber schon Paris angesprochen. Dort hatten wir ja die maximale Obergrenze, also 1,5 Grad Celsius, was wir an globaler Erwärmung, an durchschnittlicher globaler Erwärmung haben dürfen. Komme ich noch später nochmal drauf zurück. Aber du hattest auch angesprochen, die historischen Starter von dieser Umweltbelastung waren ja eigentlich Amerika, Europa, nämlich die Industriestaaten, die dann aber im Rahmen der Globalisierung die Produktion ausgelagert haben, nach Indien, nach China. Wir haben selber damit unsere, ich sag mal, schmutzige Industrie dementsprechend entlasten können und haben natürlich diese Umweltsünder in Anführungsstrichen in die sogenannten Dritte Weltstaaten gebracht. Und gleichzeitig damit ist einhergegangen natürlich auch ein extremes Bevölkerungswachstum. Nur das Bevölkerungswachstum, wenn ich mal einfach mein kurzes Leben nehme, wo sich die Bevölkerung mehr als verdoppelt hat, heißt ja nicht, dass wir nur doppelt so viele Autos auf der Straße haben, dass wir nur doppelt so viele Waschmaschinen oder dergleichen haben, sondern das ist ja alles exponentiell gestiegen. Also alleine der Anspruch dieser Menschen in den Ländern, die wollen auch alle Urlaub machen. Die wollen auch in das Flugzeug steigen. Ich denke mal alleine, wie viele vor Corona, wie viele Touristen aus China zum Beispiel nach Salzburg sind, um sich dort einfach Mozartstadt anzuschauen. Ja, also die haben einfach auch Ideen, Gedanken, ihr Leben zu gestalten, was alles andere als umweltfreundlich ist. Aber das können wir den Menschen nicht verbieten. So, und wo ist da, dass wir da einen Konsens finden, als ein großes Problem? Siehst du da irgendwelche Möglichkeiten, wo und wie wir dort ansetzen können?
Ja, bevor ich vielleicht auf die Möglichkeiten eingehe, aus meiner Sicht, du hast es angesprochen, diese exponentielle Steigerung in ganz vielen Bereichen. Das finde ich sehr schön, diesen Begriff aus der Anthropozän-Forschung. Das ist die Great Acceleration. Also da gibt es eine ganz berühmte Grafik, die mehrere Entwicklungen nebeneinander stellt. Also Temperatur, gemessene Oberflächentemperatur der Erde, Düngemittelproduktion, Energieverbrauch, Landverbrauch und diese Geschichten. Das ist immer dasselbe Muster. Ja. Wir sehen in den letzten Jahrzehnten, speziell im 20. Jahrhundert, einfach diese enorme Beschleunigung, die wird jeder von uns und jede auch schon mittlerweile spüren und die uns zu Recht eigentlich fragen lässt, überschießen wir da nicht übers Ziel hinaus, belasten wir den Planeten und uns selbst eigentlich auf ein Maß, was ungesund ist. Und diese andere Sache mit, jetzt holen andere Länder auf, in diesem Wohlstand zu erreichen, den wir lange Zeit gehabt haben und noch immer genießen. Und das ist dann so Fragen, die sich eigentlich mit dieser, ja, die werden beschäftigt in der Klimagerechtigkeitsdebatte, Diskurs, den ich auch für sehr wichtig halte, weil der führt uns da auch, zeigt uns vielleicht ein bisschen einen Lösungsweg auf. Also ein Lösungsweg ist ja aus meiner Sicht, dass wir in Europa einfach diese Verantwortung haben. Ich glaube, man sollte sich das eingestehen, ja, wir haben diese historische Verursacherrolle, aber wir haben genauso die Innovation, die Mittel und auch die Fähigkeiten, jetzt diese, ich nenne das jetzt diese klimaneutralen Technologien, die Rückbesinnung auf ein klimafreundliches Leben oder Leben, was klimasozial ist, ja, was auch inklusiv ist, keine Gruppen ausgrenzt und in dieser ökologischen Bandbreite funktioniert. Und das müssen wir, und auch da gehört Technologie dazu, da gehört Wirtschaft dazu, da gehört Kultur dazu, das müssen wir in den nächsten 10, 15, 20 Jahren ganz stark vorantreiben und in Europa vorzeigen, damit Länder wie Asien, wo jetzt einfach auch da Länder, sage ich, Kontinente wie Asien, die viele, oder in Lateinamerika viele Nationalstaaten, die jetzt auch auf dieser Schwelle zur Industrienation sind, und dass man denen auch dieses Know-how, diese Leitlinien aus Europa anbieten. Das heißt nicht, dass man es übernehmen soll eins zu eins. Ja, das wäre dann dieser Kolonialismus, ja, den wir auch nicht brauchen. Weil wir können genauso schauen, was passiert zum Beispiel in Afrika. Ja. Da ist es total spannend, wie selbstverständlich und wie erfolgreich eigentlich solare Energie dort zum Einsatz kommt. Ja, weil da gibt es Länder, da gibt es kein großes Stromnetz, was historisch gewachsen ist. Die arbeiten sehr mit Mikroanlagen. Und da können wir uns wiederum was abschauen. Also das sind so diese Vorreiterrolle ausfüllen. Das ist auch eine Möglichkeit, da zu reagieren. Und aus meiner Sicht braucht es diese Rückbesinnung auch in Europa. Wo führt uns dieser importierte American Way of Life eigentlich hin? Und war das immer so in Europa? Also war das zum Beispiel so in dieser Zwischenkriegszeit so, ja? Was können wir von unseren Urgroßeltern, Urgroßmüttern wieder erlernen oder wieder entdecken, das eigentlich im Einklang mit einem klimafreundlicheren Leben steht? Weil ich sage es einmal so, damals hat es keine Shopping Malls gegeben in Linzer Umland oder auch überall in Österreich und in Europa.
Kein Amazon.
Kein Amazon, ja. Und ich glaube trotzdem, dass ein gutes Leben da möglich gewesen ist und was auch sehr facettenreich war. Und was wir jetzt erleben, ist eine Monotonisierung in der Mode, in der Architektur. Es wird alles sehr angeglichen und ich glaube nicht, dass diese Uniformität, dieses Verlust an Kreativität, dieses starke neoliberale Denken uns helfen wird, diese Klimakrise zu begegnen.
Spannende Gedanken. Habe ich gleich einen ganzen bunten Blumenstrauß an Fragen, die mir kommen. Ich steige mal mit einem ein. Und zwar hier in Linz wird ja auch Stickstoff produziert. Stickstoff ist ja gleichzeitig ein Dünger, den wir in der Industrie, in der Landwirtschaft brauchen. Und durch die Energiekrise ist Stickstoff extrem im Preis gestiegen, was sich viele Landwirte gar nicht mehr leisten können. Das heißt, was wir auf der einen Seite als Great Acceleration bezeichnen, wird jetzt zum Beispiel durch die Energiepreise, durch die Produktpreise, also Stickstoff, in dem dann auf einmal eingedämmt. Auf der anderen Seite ist es aber fast notwendig, dass wir für diese Menschenmassen, die wir auf dem Planeten haben, eine dementsprechende intensive Pflanzenproduktion als auch Tierproduktion diese Düngemittel brauchen. Das heißt, wir haben ja ein derartig komplexes Gebilde, weil es wird ja ein Großteil der landwirtschaftlichen Fläche, die so intensiv benutzt wird, wird ja benötigt, um Futter für die Tierproduktion zu generieren, was ja total ineffizient ist, was dann quasi an Energie bei uns ankommt auf dem Teller. Und selbst der Vegetarier, der noch die Milch aus dem Kühlschrank zieht, hat ja doch noch ein Produkt. Höchstens man ist Veganer. So, das heißt, kommen hier Korrektureffekte einfach auch dadurch zustande oder bringt das eher Chaos aus deiner Sicht?
Also was aus meiner Sicht, also einerseits gebe ich total recht, also die Art und Weise, wie wir leben möchten, und das Thema Ernährung und Landwirtschaft da herausgestrichen, das ist mit einer starken Übernutzung auch verbunden, also mit Böden zum Beispiel. Und ja, wir brauchen so Dinge wie Stickstoff auch als Düngemittel nach wie vor, das werden wir auch in einer klimaneutralen Gesellschaft brauchen, wenn man es global denkt. Wichtig wird sein, diese Produktionsverfahren klimafreundlicher zu gestalten, also gerade bei der Düngemittelproduktion und auch beim Stahl zum Beispiel wird Wasserstoff eine Rolle spielen, da braucht man aber genug erneuerbaren Strom dazu. Das ist wieder dieser andere Rattenschwanz, der so nach sich zieht. Aber du hast das eigentlich, finde ich, sehr gut schon ausgedrückt. Viele dieser Probleme liegen darin begründet, was wir wollen. Und wenn wir ganz, ganz viel Fleisch konsumieren wollen zum Beispiel und immer verfügbar haben wollen, dann wird es halt einfach Folgekosten haben, ja, für Gesundheit, für die Böden, Bodenfruchtbarkeit, Versorgungsprobleme, wenn wir das global ausrollen möchten. Das kann man vielleicht in einzelnen, für einzelne Länder und Kontinente geht sich das aktuell aus, aber hat einen hohen Preis. Und ich glaube, dass so soziale Kipppunkte da eine große Rolle spielen. Also im Sinne von, ich möchte mal was anderes machen, ich probiere es aus, es geht mir dann besser vielleicht, entdecke eine neue Seite, zum Beispiel von der Ernährung, ja. Als klimafreundliche Ernährung heißt ja nicht, dass ich nie wieder Fleisch essen muss. Vielleicht geht es mir besser, wenn ich mal ein Drittel oder zwei Drittel reduziere. Und das sind dann so Elemente, so Aha-Effekte, und die kann man auf ganz viele andere Bereiche auch übertragen. Ein großer Kipppunkt ist halt auch der Bildungsbereich, wenn man das nicht mühselig dann im Nachhinein lernen muss, sondern einfach von Haus aus mitbekommt, dass man sparsam damit umgeht und auch weiß, was steckt eigentlich hinter einem Ernährungskreislauf und Produktionsverfahren. Dann glaube ich, könnte das so ein Zugang sein, ein Hebel sein, wie man sich in die richtige Richtung bewegen.
Na, früher hatten ja viele Menschen das als Wissen, was sie aus dem Elternhaus mitgebracht haben, weil die Masse der Menschen früher in der Landwirtschaft noch tätig war. Es lebten ja nur anteilig relativ wenig Menschen in den Städten. Heute kippt das Ganze ja, oder ist ja schon gekippt, dass ja über 55% der Menschen global heute in urbanen Ballungszentren leben. Also ich meine jetzt gar nicht mal solche Kleinstädte wie Salzburg oder Linz, sondern wirklich in urbanen Ballungszentren, 55% der Menschheit. Und die lernen eben nicht, wie ich einen Garten bewirtschafte, wie ich Brot backe, was es überhaupt braucht, dass diese Pflanzen richtig wachsen können. Die hören einfach nur aus den Nachrichten, dass einfach irgendwo eine Dürre ist, aber was das für Folgen hat für die Menschen in dem jeweiligen Bereich. Und auf der anderen Seite das spannende Beispiel von dir, was du eben gebracht hast, mit diesen kleinzelligen Energieproduktionen, Solarenergieproduktionen, ergeben sich vielleicht eben Möglichkeiten, dass man in solchen Regionen aber auch wieder etwas kreativ gestalten kann, also auch zum Beispiel eine Lebensmittelproduktion und dort die Bildung aufsetzen. Nur wie möchte man oder wie kann man denn ein Bildungskonzept auf dem Weg entwickeln, ohne dass es 20 Jahre in dem Beamtenapparat erstmal in den Köpfen kreist?
Also ich glaube, bei Bildung ist das relativ schnell zu beantworten. Also das sagt auch die wissenschaftliche Literatur zu diesen KIPP-Elementen und speziell Bildung. Das ist ein großer Hebelpunkt, aber der braucht Zeit. Also da spielt sich das speziell auf Jahrzehnte ab, dass man wirklich mal eine Wirkung erreicht, die wir halt jetzt nicht mehr haben, weil wir es einfach verschlafen haben, da frühzeitig zu reagieren. Man sieht ja, das ist wieder eine gute Überleitung zu Glasgow. Wenn wir nicht in dieser Intensität gestalten, wie es jetzt speziell für die Klimakrise notwendig ist. Aber nur vorher zurückzukommen, Chaos, also ich glaube, und das ist auch, was ich letzte Woche auf einen sehr spannenden Vortrag zu einem Systemforscher, der hat diesen gehalten, gehört habe, es gibt ja sowas wie soziale Entropie, also dass sie auch soziale Systeme einfach Energie oder einfach Wissen und Eindrücke sie aufstauen und irgendwann kommt da mehr Kollaps und dann gibt es wieder eine Neuentwicklung und einen Neuaufbruch. Das sind immer so Phasen. Und ich bin gespannt, wann das bei uns dann so weit sein wird oder welchen Teilsystemen das jetzt sein wird. Das ganz spannende Forschungszweig. Und ich glaube, es braucht dann immer eine gewisse Chaos-Situation, dass man mit frischen, neuen Ideen weitermacht.
Die Frage ist, halten wir das Chaos aus? Weil Chaos ist ja etwas, was wir eigentlich versuchen zu umgehen, uns drum drücken. Es wird als schädlich betrachtet, aber das eigentlich aus der Folge, nämlich wenn wir dieses Chaos in Anführungsstrichen durchtanzen, wenn wir dort den Mut haben, reinzugehen, es auszuhalten, auch die Schmerzen, die Blessuren, die wir dort bekommen, auf uns nehmen und ohne die Gewissheit, was am Ende dabei rauskommt. Wir sind ja groß geworden und sozialisiert, wir müssen ein Ziel haben, wir müssen einen Plan dafür machen und dann kommen die und die Milestones. So, und auf einmal gehst du ins Chaos rein, ohne dass du vorher definierst, was genau rauskommt. Mhm. Also das ist ja für die Manager, die heute auf den verantwortlichen Positionen sitzen, eine Herausforderung, was sie ja schlichtweg beutelt, also aus den Angeln hebt. So, da ist ja die Frage, wie schaffen wir es als Gesellschaft, wirklich in dieses Chaos hineinzugehen und zu sagen, ja, wir haben den Mut, weil es braucht ja Mut, dort reinzugehen.
Ja, ja, auf alle Fälle. Diesen Mut braucht es auf allen Ebenen. Und teilweise, das denke ich mir persönlich selbst sehr oft, wenn wir darüber diskutieren, Business as usual, wieso passiert nichts, Glasgow, es geht nichts weiter, warum wird zu wenig initiativ getan für Klimaneutralität, für den Umschwung. Manchmal denke ich mir ganz ehrlich, ich kann es irgendwie nachvollziehen, weil es fehlt diese Vision, es fehlt dieses, wir können was aushalten, wir können durchtanzen und ich glaube, das ist auch so eine Schwäche, finde ich, der Wissenschaft aktuell. Wir können jetzt uns nicht mehr auf diese perfekte eierlegende Wollmilchsau-Lösung, auf die können wir nicht warten. wir brauchen für diese Transition, sei es jetzt in den industriellen Verfahren, in den Gebäuden, in der Energieproduktion, wo auch immer, was immer relevant ist, müssen wir uns auch diese clumsy Solutions oder einfach diese, nee, das ist nicht auf den ersten Anhieb perfekten, sauberen Lösungen, sondern wir müssen einfach jetzt auch uns trauen, vielleicht mit dieser Kompromisslösung weiterzuarbeiten, die uns dann schnellstmöglich zur ganz sauberen Lösung bringt, weil es wird einfach schwer. Thema Wasserstoff ist ein guter Aufhänger da. Da müssten wir, damit wir alle Prozesse jetzt mit klimafreundlichen Technologien, also grünem Wasserstoff produzieren können, bräuchten wir eine 27-Fachung der jetzigen Menge in den nächsten Jahrzehnten. Und das ist schon ein gewaltiger Faktor. Und da denke ich mir, da drauf zu warten, da wären wir alt, glaube ich. Also wirklich sich trauen, diesen Tanz zu beginnen. Und ja, wenn man sich dann auf die Zehen steigt, wir kennen das vom Tanz, man schafft es dann irgendwie trotzdem, dass man mit einem guten Rückblick auf einen Tanzabend dann schaut, wenn man nach Hause kommt. Fantastisch. Und eins nur möchte ich noch sagen, diese Visionsarmut, die wir ja haben, wir hören immer ganz oft 2100, Klima, 2 Grad, 1,5 Grad. Ja, wie schaut es dann darüber hinaus aus? Was heißt eigentlich eine klimaneutrale Gesellschaft leben? Da fehlen uns voll die Bilder. Und das müssen wir genauso soziokulturell erarbeiten, wie wir technologisch an klimafreundlichen Errungenschaften arbeiten. Genauso mit derselben Intensität, weil sonst wird es sehr schwer.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Stichpunkt, was du gerade gesagt hast, Bilder. Wir sind, glaube ich, unwahrscheinlich kognitiv geprägt. Also Paris sagte 1,5 Grad. Linz, deine Stadt, wo du das Ganze koordinierst, hat seit 1880, wenn ich es richtig gelesen habe, bereits 2 Grad Steigerung. Das heißt, diese 1,5 Grad von Paris sind ja nur eine Durchschnittstemperatur. Österreich selber ist schon deutlich drüber.
Doppelt so stark betroffen.
Das heißt, um sich das überhaupt vorzustellen, ich habe gerade ein Bild aus einem ganz anderen Metier, was es aber gut rüberbringt. Und zwar in der Ars Electronica hier in Linz, also wer schon mal da war, gibt es unten im Kellergeschoss eine Anatomie von Alexa. Das heißt, was es eigentlich braucht, dass dieses System, wo ich frage, wie ist das Wetter draußen, ich könnte ja einen Finger raushalten, und mir eine Antwort geben kann, damit das überhaupt funktioniert. Und wer diese Anatomie von Alexa sich anschaut, der fällt auf den Boden, weil das geht nämlich wirklich los, unter welchen Arbeits- und Lebensbedingungen werden erstmal die Bodenschätze gefördert, damit wir diese Geräte bauen können, welche Energie alles notwendig ist. Das ist ja nicht nur die Energie auf meinem oder deinem Smartphone oder vom Alexa, sondern das geht ja weiter bei die ganzen Serverkomponenten, die irgendwo sind und endet am ganz anderen Ende in der Entsorgung von diesen ganzen Systemen. Und wenn du das Ganze überträgst auf andere Systeme, dann kriegen wir erstmal mit, welche Komplexität das Ganze eigentlich hat. Vielleicht braucht es genau solche Bilder über die Fragilität, aber auch über die Schönheit der Zukunft, damit wir eine Vision entwickeln können. Also vielleicht müssen wir uns einfach anderer Methoden bedienen. Von hier aus gesehen, auf dem Weg zur Ars Electronica ist ja die Kunstakademie. Vielleicht kann man dann auch wirklich so einen interdisziplinären Dialog starten und in vollkommen neuer kreativer Form uns es für uns sichtbar zu machen. Also eben nicht nur in diesen klassischen Managementmethoden und mit den klassischen Kreativtechniken, sondern vielleicht mit der Unterbrechung einer vollkommen anderen Kreativtechnik, die einfach anderen unbekannt ist.
Ja, also das ist eine super Steilvorlage. Das würde ich total so, das unterstreiche ich ganz, ganz stark. Ich halte ja viele Vorträge auch in Schulen, in Linz, in der Unternehmensgruppe, in Abteilungen, auf Konferenzen und so weiter. Und ich vermeide es mittlerweile, mit diesen starren Szenarien, Kurven zu arbeiten, die wir aus der Wissenschaft kennen. Also was ich ganz speziell mache, um aufzuzeigen, warum haben wir eigentlich diese Klimakrise, verwende ich meistens 3 Folien. Und das sind 3 Bilder, also 2 gezeichnete Bilder, Gemälde und ein Foto. Und das beginnt meistens mit einem Bild, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es vom Bräugel ist, das heißt die Ernte oder der Harvest, wo wir sehen ein Bild von einer Landschaft im vorindustriellen Zeitalter, wo es darum geht, da wird geerntet. Wie schaut diese Landschaft aus? Die ist kleinräumig, die ist mosaikartig, da fehlen Maschinen, da gibt es verschiedene Wege, da hat man eine Ernte hat dann so ausgeschaut, dass man, da waren zig Menschen beschäftigt, da hat man mal gemeinsam Pause gemacht, hat man dann gefeiert, dann, wenn man die Ernte reingebracht hat. Und natürlich, das war mit irre Strapazen verbunden. Ja, wir schaffen natürlich jetzt viel mehr Intensitäten, wir können mehr Menschen ernähren. Das würde ja eh nicht gehen, wenn wir jetzt nur zurück uns dem wieder bedienen. Das sollte es auch gar nicht heißen. Aber wir müssen nicht schauen, was ist jetzt verloren gegangen. Und dann geht, das war dieses erste Bild, also das ist das vorindustrielle Zeitalter, um das mal zu zeichnen, um herzuzeigen. Dann das zweite Bild ist eine Fabrik aus der industriellen Revolution in England, wo wir einfach sehen, okay, da verlagern sie die Menschen in die Fabrikshallen. Da kommen die Schlote, die Schornsteine raus, da kommen die Maschinen in den Vordergrund. Und das dritte Bild ist dann diese Postmoderne, in der wir leben. Und das ist im Endeffekt eine Straßenaufnahme von Tokio, wo sehr viel beleuchtet ist, wo sehr viel Digitalisierung zu sehen ist, wo eigentlich auch Menschen in Wahrheit im Vordergrund stehen, aber vielleicht diese Interaktionen abgenommen haben. Und dieses Bild, was ich da zeichnen möchte, also ich gebe jetzt keine Vision vor, sondern ich versuche, wenn du gesagt hast, Methode, ich versuche durch dieses Aufzeichnen von Gemälden und aktuellen Bildern aus drei Phasen, versuche ich meistens den Zuhörerinnen einfach mal zu präsentieren und schauen wir dann an, was machen die draus? Was entwickeln die dann selbst da heraus aus diesen Bildern? Was triggert das? Und das ist so ein bisschen mein Ansatz und ich würde das voll super finden, wenn wir mehr auch mit künstlerischen Ansätzen arbeiten.
Das erinnert mich gerade, ich hatte vor einiger Zeit in Leipzig mit einer Gruppe von Managern gearbeitet und hatte dann dort an dem Thema, woran wir arbeiten, gesagt, sie möchten bitte jeder für sich Johann Sebastian Bach, der ja in Leipzig seine Wirkungsstätte hatte, quasi darstellen, wie hätte Bach ihr Thema gelöst. Hochspannend. Und wir haben dann dem Vorstand das als eine Art Vernissage auch präsentiert, weil alleine, dass sie sich hineinversetzen musste, wie hätte jetzt Johann Sebastian Bach diese Themen als Komponist, als Organist dementsprechend gelöst, natürlich ganz andere Denkansätze waren. Sie waren im ersten Augenblick irritiert, aber die Lösungen, die rauskamen, die waren sehr, nicht nur vielversprechend, sondern sie waren wirklich kreativ, eine neue Herangehensweise, weil es einfach eine Unterbrechung ihrer alten Denkmuster war. Und vielleicht können wir uns genau solchen Methoden bedienen, bedarf natürlich Mut, erstmal den Mut, dass man mit Managern so arbeitet. Und gleichzeitig auch der Mut der Manager, dass sie sich darauf einlassen und das nicht gleich als, das ist ja Gaga, was die da jetzt machen, ja, sondern wirklich auch mit einer gewissen Liebe, Leidenschaft dort hineingehen und sich auch mal experimentell ausprobieren, weil in uns haben wir es alle. Wir haben alle mal irgendwo im Kindergarten, in der Schule auch gemalt, gebastelt, experimentiert, bis dass uns das nachher vielleicht aberzogen wurde, ja. Und der zweite Gedanke, der mir noch kam an der Stelle, war, Freunde von uns, die haben einen Bauernhof gekauft und den sie jetzt nach den Grundsätzen der Permakultur bewirtschaften. Sepp Holzer, Stichwort. Und dort arbeiten wir, meine Frau und ich, ab und zu mal ein bisschen mit. Und es war richtig schön für mich, wieder mal die Sense in die Hand zu nehmen und dort einfach am Steilhang Gras zu mähen. Also sprich, das, was ich in der Kindheit, in der Jugend gelernt habe, das ist wie Fahrradfahren noch in mir drin, es funktioniert noch. Und damit kann man aber auch vielleicht den Kindern von heute das nicht nur als Bild zeigen, sondern es gibt ja Menschen, die dieses Handwerk noch beherrschen und auch noch zum Teil weitergeben können. Dass wir eben nicht nur denken, dass die Tomate so im Gewächshaus à la Holland dementsprechend wächst, ja?
Ja, also ich glaube auch, dass es diesen Mut braucht, was ist passiert? Oder im Neoliberalismus und einfach in unserer ökonomischen Entwicklung wird sehr viel gerechnet, es wird sehr viel gesteigert in Effizienz und es wird sehr viel optimiert. Das braucht man auch für die Bewältigung der Klimakrise nach wie vor. Mhm. Aber was wir auch brauchen, ist diese Bereitschaft und auch die Lust daran zu zeichnen, miteinander zu diskutieren und vielleicht ein bisschen ja, zu tanzen, ja, wie es heute schon gefallen ist. Und diese Verknüpfung, glaube ich, halte ich für sehr, sehr wichtig, weil ohne eine Freude an dieser Transformation werden wir es nicht schaffen, wird es nicht gelingen. Und man sieht das ja auch mit aktuellen Problemen in der Gesellschaft oder Krisen. Wenn wir da immer jemand andere, eine andere Gruppe verantwortlich machen, die zuerst oder der oder die zuerst, jene und diese, das wird uns nicht weiterbringen. Ja, das ist ganz, ganz, ganz zentral, dass man da wieder zusammenrückt und auch sich rückbesinnt, ohne dass man ins Romantisieren verfällt. Also es wird nicht für jeden und jede möglich sein, und ich glaube, das möchten auch nicht alle, so eine Permakultur zu leben oder keine Ahnung, andere Dinge. Wichtig ist aber, dass wir dass alle in ihren Lebensentwürfen das erkennen und da mitmachen wollen, diese Klimatransformation mitzugestalten, weil ich glaube, dass auch für alle was rausschauen kann dabei. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Da geht es nicht nur darum, diese Gutmenschen werden gut aussteigen. Nein, es werden alle gut aussteigen und auch die Generationen danach gut aussteigen, wann wir das anwenden in der Transformation, was wir jetzt schon wissen eigentlich seit Jahrzehnten.
Ja, aber wie schaffen wir es, dass wir bei den Beteiligten, also bei den Bürgern von Linz, in der Industrie, die hier am Ort angesiedelt ist, die Lust, die Freude generieren für diesen Tanz, für Investitionen, wo uns klar ist, warum wir es machen, aber nicht das konkrete Ziel schon vor Augen haben, sondern uns darauf einlassen, auf diesen Magic Moment, dass wir eben auch mal Fehler machen dürfen. Also, dass wir sagen können, ja, wir haben es probiert, aber hat eben doch nicht so funktioniert. Wir machen das Nächste und wir haben dann immer noch die Lust dazu, weil wir müssen ja dafür auch Geld in die Hand nehmen, wir müssen dafür Ressourcen nehmen, also wir brauchen die Menschen, wir brauchen Zeit. Wie kriegen wir bei den Menschen hier in Linz die Lust, die Freude dafür generiert? Wie können wir die mitnehmen? Auf allen Ebenen, ja, also vom Bürger über die Behörden, die Industrie am Ort.
Also das ist jetzt nicht nur auf Linz bezogen, aber ich sehe in den letzten Jahren, und das ist ja wahrscheinlich dann auch wieder eine exponentielle Entwicklung, dass viele von selbst eigentlich schon draufkommen. Also aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichtungen oder Schichtenrichtungen, dass das nicht so weitergeht, ja, dass wir was verändern müssen. Die müssen wir abholen. Die müssen wir bekräftigen. Also ich arbeite sehr viel, ich halte viel von dem Ausspruch, that people need so little encouragement to do well and to, ja, um sie zu verwirklichen, einfach zu florieren in ihrer Entwicklung, in ihrem Leben. Und das ist ja auch so ein Leitspruch, den ich in der Klimastabstelle mache. Also ich versuche, diese Kräfte zu bekräftigen, die eher schon in die richtige Richtung ausschlagen. Und gleichzeitig braucht es, damit man da auch die erreichen, wo einfach ja, eine gewisse Aversion vielleicht da ist, eine gewisse Unsicherheit oder Angst auch da ist vor diesen Veränderungen, braucht es aus meiner Sicht ganz klar diese Führungsfiguren, diese politischen Entscheiderinnen und Entscheider, diese politische Elite, die hier einfach sehr stark in der Verantwortung ist, diese Vision vorzubereiten und das vorzuzeigen und die Leute mitzunehmen und ihnen dieses helfen, dieses Bild zu sehen und auch die Vorteile zu sehen, die sie aus einer Stadt ergeben, die begrünt ist, aus einer Stadt, die kurze Wege hat, die auch sicher und inklusiv ist. Und das, und was ich aber auch derzeit beobachte, ist, dass wir sind da sehr stark in Klientelgeschichten abgedriftet die letzten Jahre. Also jeder macht immer nur für sehr kleine Nische irgendwie so die Politik, ja, aber es braucht wieder diese Kräfte, die an die große, breite Basis der Leute mitnehmen kann. Und das wird eigentlich, glaube ich, politisch auch interessant, welche Partei in Österreich dem das gelingt in den nächsten Jahren. Die werden auch diese Klimatransformation aus meiner Sicht vorbereiten. Und diese Schlacht ist noch nicht geschlagen. Also Das die können wir gerade live miterleben, welchen Parteien das gelingt. Gelingt es den alten, großen Parteien oder gelingt es vielleicht diesen eher jüngeren Gräften? Das werden wir sehen, aber natürlich die Antwort auf solche Fragen, wie schaffen wir das, die habe ich auch nicht. Ich versuche einfach, mich dort einzubringen in meiner Funktion und dasselbe mache ich auch im Privatleben, dass ich die unterstütze, die was machen möchten und die nichts machen möchten, die versuche ich einfach einzuladen, mit dabei zu sein und wenn sie nicht wollen, dann ist das fürs erste Mal okay, mit der Hinterkarte in der Hand, dass man sich vielleicht auch nochmal ein bisschen Unterstützung holen muss, damit man alle erreicht.
Na, ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, dass wir die Menschen einfach als Vorbild. Du hast ja auch heute so eine schöne Karte gezogen. Wir hatten ja so ein Kreativspiel gemacht und da hast du ja die Karte gezogen, was sind deine Vorbilder? Und bei Vorbild ist es ja, dass etwas jemand es vorgemacht hat, dass jemand, ohne dass er jetzt missioniert, es einfach tut. Ja, und ich sehe dann, da kommt das und das raus. Und die zweite Seite an der Stelle ist, gerade bei der Thematik Umweltschutz, Klimakrise, werden ja sehr häufig negative Bilder gemacht, was wir ja auch schon hatten. Also wir haben Dürren, wir haben Überschwemmungen, wir haben Nahrungsmittelknappheit, wir müssen verzichten, wir müssen darben, also was so als Schlagworte kommt. Aber gibt es nicht vielleicht auch Benefits, die der Einzelne vielleicht nur noch nicht sieht, weil die große negative Glocke so gigantisch ist?
Ja, also absolut. Wieder das Thema, wie du gesagt hast, Vorbilder machen etwas vor und an denen kann man sich festhalten. Und das ist eben diese Schwierigkeit, dass wir bei der Klimakrise in Wahrheit diese Vorbilder nicht haben, wenn man jetzt in der Weltgeschichte zurückblickt. Also ich sehe das jetzt geschichtlich. Ja. Wir haben schon Unternehmen, wir haben Einzelpersonen, Al Gore, Greta Thunberg, wie sie alle heißen, ja, die gibt es und denen wird eh ganz stark festgehalten und die zeigen auch viele Richtungen auch vor, um einfach die Klischees mal zu erwähnen, also die zwei fallen mir halt einfach ganz konkret ein. Das fehlt uns und die Schwierigkeit ist jetzt, dass wir uns dass wir das entwickeln. Dass wir uns das machen wollen, dass wir uns das trauen. Und ich sage immer, um die Leute zu motivieren oder mich selbst zu motivieren, wir oder meine Generation kann diese Wende einleiten. Wir können das Fundament bauen, damit es den neuen, nachfolgenden Generationen dann auch im Sinne der Nachhaltigkeit gut geht. Und das ist eigentlich eine super schwere, aber aus meiner Sicht eine super motivierende und eigentlich eine schöne Aufgabe. Es ist geht dafür um Sinnstiftung. Also wenn das nicht sinnstiftet, weiß ich nicht, das Pool im Garten stiftet vielleicht auch ab und zu Sinn, aber wird vielleicht auch uninteressant, ja, wenn man das jetzt auf längere Zeit sieht.
Na, vielleicht kann ja Linz ein Vorbild werden, weil ihr habt ja vor, im Jahre 2025 die Klimahauptstadt Europas zu werden. Da hängen jetzt für mich zwei Fragen dran. Erstens, warum haben Städte überhaupt das Potenzial, dort eine Vorbildrolle, eine Schrittmacherrolle zu haben? Und das Zweite, was braucht es, dass Linz diese Vorbildrolle denn auch lebt und das nicht nur à la Greenwashing auf einem Plakat irgendwo steht und im Internet ein toller Banner irgendwo blinkt?
Es ist wirklich interessant, weil auf das wird es einfach ganz stark ankommen. Also es gibt viele Programme oder Vorgaben, die man erfüllen kann, denen man nacheifern kann, Visionen, die man hat. Und Linz hat einfach diese Vision, bis 2040 eine klimaneutrale und eine anpassungsfähige Industriestadt zu sein. Und auf dem Weg dorthin gibt es Zwischenetappen. Und eine Zwischenetappe ist, dass man sich als Stadt bei dieser Klimahauptstadt, das ist eigentlich das European Green Capital, also eigentlich ist es, wenn man es übersetzt, das europäische Umwelthauptstadt. Das ist so eine Ausschreibung, ein Siegel, eine Medaille der Europäischen Kommission, die man sich umhängen kann, wenn man vorbildlich agiert als Kommune. Und Linz möchte da mit dabei sein in diesem Club. Und das ist eigentlich, finde ich, ein super Motivator, für die nächsten Jahre. Und wichtig wird sein, dass wir diese Klimakräfte auch in der Stadt zusammenbringen, bündeln, stärken. Dann kann das auch gelingen. Also ich glaube nicht, dass es beim ersten Mal gelingt bis 2025, aber es gibt dann weitere Jahre, wo man da einreichen kann. Und das sollte natürlich schon, auch im Sinne der Klimaneutralitätsziele, das muss Hand und Fuß haben, was man da macht. Weil sonst, wie du sagst, wird man unglaubwürdig und dann ist man mehr in diesem Bereich des Greenwashings als in der Klimatransformation. Aber es geht einfach, und das ist diese politische Erzählung in Linz, dass man ähnlich wie mit der Kulturhauptstadt 2009 auch was Vergleichbares mit dem Klimaaufbruch erreichen kann. Und da braucht es ganz, ganz viele Kräfte aus allen Richtungen. Ich bin da eine kleine Kraft, ein kleines Zahnrad. Und was ich beobachte, ist, dass immer mehr dem folgen möchten und sie da einbauen. Und es wollen ja ganz viele was zum Klimaschutz machen. Und jetzt müssen wir nur erreichen, dass wir da das nicht ganz viele sind, sondern die meisten.
Ich habe gerade ein Bild, wo ich die einzelnen Felder von Linz sehe, also ob das jetzt die Vöchstalpin ist, wer auch immer, bis hin zum einzelnen Bürger. Und es leuchtet quasi auf von Rot bis Grün, wo welcher Bereich schon steht. Das heißt, dass alle Bürgerinnen, aber eben auch der Magistrat, die einzelnen Unternehmen selber sehen können, ich bin schon auf dem richtigen Weg oder ich bin eigentlich so der Sünder in Anführungsstrichen, ja, so das rote Teufelchen, ich bin noch rot, so dass man vielleicht eine Motivation auch hat dadurch, dass man gerne grün erscheinen möchte, als kleines grünes Männchen. Also das ist gerade so ein Bild, was bei mir gerade vor dem geistigen Auge abläuft. Weil natürlich zum Abschluss unseres Gespräches, wir könnten ja noch Stunden sicherlich zu diesem Thema weitermachen, vielleicht ergibt sich mal eine Chance, möchte ich nämlich mal nochmal so zusammenfassend gerne beleuchten, was so für dich die drei großen Handlungsfelder sind, wo du sagst, da möchte ich jetzt wirklich die Bürgerinnen, den Magistrat, die Unternehmen einladen zum Tanz. Was sind so diese drei Sachen, wo du einfach sagst, da möchte ich mit euch jetzt tanzen gehen?
Ja, diese Einladung auf die Tanzfläche ist eigentlich schon erfolgt, auch von stadtpolitischer Seite. Ich habe versucht, einen guten Überblick zu schaffen in diesem ersten Sonderheft der Klimastabstelle, weil ich das auch nochmal kurz hervorheben kann. Das kann man auf www.linz.at in der Suchfunktion einfach Sonderheft oder man googelt es einfach oder sucht es im Browser. Das ist eine 120 Seiten starke Publikation, wo ich versucht habe, einfach das in Linz zusammenfassen, was bisher passiert und wo wir nachschärfen müssen. Und was sind diese drei Bereiche, die mir sehr am Herzen liegen, da wo ich überzeugt bin, wo wir auch wissen, dass die großen Hebel liegen. Der erste große Hebel ist natürlich, Linz ist eine Industriestadt. Das heißt, die Stadt muss auch gemeinsam mit der Wirtschaft gehen und mit der Industrie, mit der Fertigung gehen und hier Rahmenbedingungen schaffen. Und da starten wir gerade die H2-Initiative, die Wasserstoffinitiative Linz. Und die wird zu Teilen auch durch die Klimastabstelle unterstützt, durch eine Projektmanagerin, einen Projektmanager im Wasserstoffbereich. Und da versuchen wir, die Rahmenbedingungen zu bauen und auch Vorzeigeanwendungen zu schaffen, wie Wasserstoff, der grüne Wasserstoff, der klimafreundliche Wasserstoff auf Gemeindeebene eingesetzt werden kann. Da geht es zum Beispiel um Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff zu betanken und zu verwenden mit einem Brennstoffzellenmotor. Da geht es darum, den Stahl zu erzeugen. Bis 2050, glaube ich, kann man dadurch 80% an Emissionen der Föst reduzieren. Also große, große Hebel. Und in der Chemie kann man es einsetzen. In der Wasserstoff kann man auch zur Speicherung von Energien verwenden. Also es ist eine sehr breite Anwendungsmöglichkeit. Das ist auch ein Riesenpunkt, auf den ich mich eigentlich sehr freue, auch in den nächsten Jahren, dass ich das ein bisschen mitgestalten darf. Der zweite große Punkt, und hier haben wir auch schon Projekte in Linz laufen, da geht es darum, wie, wie gehen wir mit unseren Gebäuden um? Also im Sinne von, wie rüsten wir diese Gebäude nach, die wir haben im Bestand, und wie müssen neue Gebäude aussehen? Und speziell zum Thema, wie müssen neue Gebäude oder wie können neue Gebäude aussehen, rede ich immer sehr gern von dieser neuen europäischen Bauhaus-Initiative, von diesem Movement, einfach auch mehr Holz einzusetzen. Wir haben ein Pilotprojekt in Linz am Weiningerbach. Gibt es so, Holzbauweise wird schon eingesetzt, es muss noch viel mehr kommen. Steht auch im Sonderheft drinnen. Das ist auch ein großer Faktor und einfach auch sinnvoll mit den Restflächen umzugehen, die wir haben, auch die Baulücken im Bestand so zu nutzen, dass wir nicht neuen Boden wieder verbrauchen. Das ist eines. Und das dritte, also das, was da noch dazugehört, ist, diese Gebäude energetisch klimafreundlich zu machen. Also es ist eine Jahrzehnteaufgabe in Wahrheit. Diese zwei Bereiche, wie gesagt, Industriegebäude. Aber das, was mir besonders wichtig ist, ist dieses auf die Bürgerin, auf den Bürger zuzugehen, auf die jungen Menschen auch zuzugehen, aber genauso andere Altersgruppen im Sinne einer Klimabildung. Auch Bürgerbeteiligungsprogramme zu ermöglichen, regelmäßig Veranstaltungen anzubieten, wo man sich einbringen kann und die Bürgerinnen und Bürger und deren Wissen und deren Ideen und Fähigkeiten einfach abzuholen und mit einzubauen, diese einzuladen, weil dann wird auch die Akzeptanz höher für Umsetzungen. Und das braucht man, ein Beispiel nur ganz kurz, in diesem dritten Segment der Klimabildung. Wir haben da zwei interessante Sachen laufen, einen Klimaerlebnisraum, zum Beispiel in der Pfarrgasse, wo der kostenlos besuchbar ist, da kann jeder reinschauen und sich mit diesem Klimathema mal bekannt machen. Mal zu schauen, okay, welche Tanzschritte muss ich überhaupt können, damit ich da mittanzen kann. Aber genauso sind wir ausgezeichnet worden, der Innovationshauptplatz, das Büro, für seine Bürgerinnenbeteiligungsplattform. Und hier haben wir auch immer wieder die Möglichkeit, die Ideen der Linzerinnen und Linzer abzuholen. Und die werden dann in weiterer Folge in Programme eingearbeitet, in Strategien einfließen. Aber es muss noch mehr innovative Bürgerbeteiligung auch in Linz entwickelt werden und da freue ich mich auch in den nächsten Jahren, das mitzugestalten. Das sind so diese drei Punkte, Wasserstoff, Gebäude und diese Bürgerinnenbeteiligung oder Klimabildung. Das ist die Top 3, Verkehr und so weiter und so fort, diese ganzen anderen Geschichten, die soll ich dann bitte jemand anders lösen. Ich bitte mich natürlich immer an, hier unterstützend tätig zu sein und das ist auch meine Aufgabe als Stadtklimakoordinator, dort zu helfen, wo es brennt, zu beschleunigen und vorzubereiten und einfach mit Expertise, mit Rat auch zur Seite zu stehen und das Ganze einfach anzuschieben.
Was ich aus unserem Gespräch mitnehme, ist, dass wir nicht mit dem Finger immer auf die anderen zeigen, dass die quasi gefälligst mal in Indien, in China, wo auch immer, den Ausschalter betätigen sollen, sondern dass wir vor Ort selber schauen können und sollten, was kann ich als Einzelner, als Bürger, also auch nicht mein Nachbar, sondern was kann ich eigentlich schon machen. Das Zweite, dass wir einfach den Mut aufbringen, lustvoll uns in dieses Chaos hinein zu begeben, um einfach dann diese Magic Moments auch zu erleben, für Lösungen, die wir so planmäßig nicht kreieren können, sondern die erst auf der Tanzfläche dann entstehen, wenn dann auf einmal mit meiner Partnerin oder Partner eben eine vollkommen neue Drehung entsteht. Und das Dritte, dass wir nicht nur immer an das Negative denken, also an Verzicht, an die Bedrohungen, die wir haben, sondern auch an die Benefits, die einfach dranhängen. Und so wie bei einem guten Tanz, einfach den Mut haben, auf die Fläche zu gehen, die Partnerin, den Partner aufzufordern und dementsprechend dann einfach uns darauf einzulassen. Ist ja auch ein Benefit schon für sich, ja. Also Oliver, vielen Dank für das Gespräch, hat mir viel Spaß und auch neue Einblicke in das Thema gebracht.
Vielen Dank und wunderbar zusammengefasst. Ich freue mich immer, wenn ich so klaren Gedanken lauschen darf. Dankeschön.
Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de